Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von E-Movotion. Heute der zweite Teil meiner Reise mit dem Wohnwagen durch Europa.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Mit dabei auch in dieser Folge wieder Julia Maulhardt. Ich bin Jerome Brunel und hier ist der zweite Teil des Gesprächs zwischen mir und Julia. Da geht's um meine Reise durch Europa mit einem Model S und einem Wohnwagen von La Moselle. Viel Spaß dabei! Und dann sind wir also auf dem Weg nach Hause gefahren von Bratislava und wir haben gesagt, okay, wir fahren so weit wir kommen und dann übernachten wir, wenn es sein muss, nochmal oder wir fahren vielleicht durch bis nach Hause. Tatsächlich sind wir durchgefahren bis nach Hause, allerdings ging das dann tatsächlich bis nachts um 2 oder 2:30, bis wir angekommen sind, weil es gab ja noch einen Zwischenfall, einen weiteren. Und zwar waren wir unterwegs von Richtung München kommend nach Ulm. Und ich hatte einen Stint vor mit 130 oder 135 Kilometern. Und das ist eigentlich kein Problem. Genau, ich hatte nämlich einmal bei Wien, hatte ich das Problem, ich bin wirklich in Wien angekommen mit 0 Kilometern Restreichweite. Also ich habe es gerade so geschafft. Hinterher wusste ich habe es tatsächlich gerade so geschafft. Und ich habe einen Stint gemacht, der war 168 Kilometer lang. Mit dem Wohnwagen hinten dran, mit einem 60 Kilowattstunden Akku. Also ich habe wirklich um jedes Elektron während der gesamten Fahrt gekämpft. Wusste 168 Kilometer, das ist sportlich, das wird echt knapp. Und so war es, ich bin wirklich mit dem letzten Kilometer, war super stolz, hab meine Frau gesagt, guck mal, ich habe es geschafft.
War alles berechnet.
Auf den Kilometer, genau. Was ich da noch nicht wusste ist, ich wäre auch wirklich nicht einen Kilometer weitergekommen, weil man hat ja irgendwie gehört, naja, wenn es auf null ist, dann sind da noch 20 Kilometer Puffer oder so. Vergiss es. Also zumindest bei meinem Auto ist da überhaupt kein Puffer. Das habe ich rausgefunden in Ulm. Also ich bin 135 Kilometer war das von München nach Ulm, der Stint. Und ich dachte mir, ja gut, das ist ja kein Problem. So, und ich dachte mir, naja, wie gesagt, kein Problem. 135, du hast ja schon über 160 geschafft. Was soll's? So, kriegst du hin. Und bin dann also gefahren und zeigte mir dann relativ schnell an, ja, du hast 30 Kilometer mehr, als du brauchst. Alles entspannt. Alles entspannt. Und ich bin auch relativ flott gefahren. Also ich bin hinter einem LKW hergefahren tatsächlich in dem Fall, weil ich einfach schneller nach Hause wollte und dachte, okay, wenn du hinter dem LKW mit 92 fährst. Also normalerweise fahre ich ohne LKW, wenn da 82 angezeigt, also 81 km/h. Weil wenn du 100 fährst, was du ja darfst mit dem Wohnanhänger, dann geht der Verbrauch deutlich nach oben. Außer du fährst mit 92, 93, 94 in einem LKW her, dann geht der Verbrauch wieder ein bisschen runter. Und das habe ich gemacht und ich gucke dann immer auf die Restkilometeranzeige, die er mir anzeigt. Die Durchschnitt von den letzten 25 Kilometern, das ist so mein Maßstab, den ich nutze. Und natürlich gucke ich mir auch die Topografie an. Ich hatte aber irgendwie im Hinterkopf, wenn du auf Ulm zufährst, geht's die letzte Strecke, die letzten 3, 4, 5 Kilometer bergab. Das hatte ich so im Kopf. Mhm. War aber verkehrt. Es ging im Gegenteil bergauf. Und zwar ordentlich. So. Ich fahre also auf Ulm zu. Merke dann, also nach und nach schrumpfen diese 30 Kilometer zusammen tatsächlich. Zwischendurch auf null. Aber ich dachte mir, okay, hier sind Berge, ne, dann ist der Verbrauch höher. Dann geht die durchschnittliche Reichweite natürlich runter, aber es geht ja nachher wieder runter. Da kein Problem.
Ich rekuperiere dann mal.
Genau. So, da kann ich dann rekuperieren, genau. Und vor allem habe ich da keinen Stromverbrauch. Alles gut. So, was ich nicht bedacht hatte. Also erstens, mein Fehler war, ich hatte gedacht, am Schluss geht's bergab. Tat es nicht. Gegenteil, ging bergauf. Und wenn du so einen Wohnanhänger hochziehst irgendwo, dann fährst du mit mindestens 100 Kilowatt Leistung, mindestens, eher 150 den Berg hinauf, weil sonst kommst du den Berg nicht hoch. Also, das war das erste Problem, das war auch das Hauptproblem. Zweites Problem war, es hatte angefangen zu regnen und zwar ordentlich. So, Regen heißt mehr Verbrauch. Mit dem Wohnwagen nochmal mehr Verbrauch, weil die Reibung nicht nur von 4 Rädern, sondern von 6 Rädern auf der Straße liegen. Das hatte ich auf dem Schirm, das weiß ich ja. Ich weiß ja, Regen heißt mehr Verbrauch. Drittes Problem hatte ich nicht auf dem Schirm tatsächlich, das habe ich einfach nicht gemerkt, beziehungsweise viel zu spät gemerkt. Als ich losgefahren bin bei München, hatten wir strahlenden Sonnenschein, über 20 Grad. Vor Ulm hatten wir 9 Grad.
Bei 40,
Also deutlich kälter. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass die Batterie nicht mehr so leistungsfähig war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam an die Ausfahrt von Ulm. Da ging es tatsächlich die letzten 400-500 Meter bergab. So. Mhm. Und hatte da mittlerweile 0 Restkilometer auf der Uhr. So,
Batterie, 0%. Alle haben gesagt.
Ich habe gedacht, naja, alle haben gesagt, da ist ja noch ein bisschen Puffer, 20 Kilometer drin. Naja, bei mir werden es dann vielleicht nur 10 sein. Nehmen wir davon auch nochmal die Hälfte. Also 5 Kilometer kann ich bestimmt noch fahren, dachte ich. Ich sah die Supercharger auf der rechten Seite von der Autobahn aus, an der Autobahnausfahrt. Und ich sah dann, wenn ich nach vorne geguckt habe, dass mein Auto gesagt hat, so, ich schalte mich jetzt aus, ich habe keinen Strom mehr.
Schade.
So, dann habe ich in den Leerlauf geschaltet, bin also von der Autobahn runtergerollt. Ich war ja schon am Ausgang, 180-Grad-Kurve, musste ich leider ein bisschen bremsen und dann weiterrollen lassen und habe irgendwie blöd gehofft, vielleicht reicht's ja noch bis zum Supercharger, weil ich hatte den ja in Sichtweite. Dann kam ein Kreisverkehr und in diesem Kreisverkehr bin ich stehen geblieben.
Schönste Stelle.
Dann dachte ich mir, okay, jetzt bloß nicht die Bremse reinhauen, sonst kriegst du sie nicht mehr gelöst. Mach die Türe auf, um das Auto zu schieben in dem Augenblick.
Und was macht der Tesla?
Macht natürlich die Bremsen rein, logisch, weiß man ja. So.
Ja.
Und dann stand ich in diesem Kreisverkehr. Und das Problem war, man kam zwar irgendwie an mir vorbei, also ein Auto kam an mir vorbei, aber kein LKW oder kein Bus. So, das lief so lang gut, bis dann der erste Bus oder LKW kam. Ich glaube, es war ein LKW und da war es blockiert. Da war Ende Gelände. Und zwar war der komplette Kreisverkehr blockiert. Was dazu geführt hat, dass es einen Rückstau gab bis auf die Autobahn.
Schön.
Was dazu geführt hat, dass die Polizei darauf aufmerksam geworden ist, weil die waren gerade hat mir der Polizist hinter erzählt, zu einem Einsatz von einem anderen Fahrzeug, das liegen geblieben war. Sie dann also dieses Polizeiauto mit Tatütata an der ganzen Schlange vorbei bis zu mir. Was ist los? Ich habe es ihm erklärt. Er hat gelacht. So. Zwischenzeitlich hatte ich mit dem ADAC telefoniert, hatte ihn auch klar gemacht, pass auf, ich blockiere hier den Verkehr und zwar massiv. Also der ADAC sollte nicht in 2 Stunden kommen, sondern jetzt, sofort, weil ich blockiere hier gerade hunderte Autos.
So. Und im Zweifel die Autobahn hinter dir.
Und Stau auf der Autobahn, genau. So, was ich nicht wusste, ist, man kann einen Tesla nicht abschleppen. Da geht er kaputt. Das sollte man nicht tun. Und deswegen dachte ich, okay, die Bremsen sind drin, die bleiben drin. Ich kann nichts mehr machen. Was ich aber dann vom ADAC gelernt habe, also der ADAC-Mitarbeiter hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich bin gleich da. Und da hat gesagt, ja, aber du kannst ja den Abschleppmodus reinhauen, dann kannst du das Auto bewegen. Und ich hatte vorher der Polizei mal gesagt, ich kann das Auto nicht bewegen, weil da ist ja noch Feststellbremse, Ende Gelände. So. Und dann haben wir tatsächlich die Feststellbremse gelöst bekommen durch diesen Abschleppmodus, den ich ja vorher nie gebraucht habe, weil ich bin ja in meinem Leben noch nie liegen geblieben. Also ich bin jetzt mittlerweile mit dem Tesla 300.000 Kilometer gefahren, elektrisch, und bin ja nie liegen geblieben, nicht ein einziges Mal. Und so, dann haben wir das Auto erstmal abgekoppelt vom Wohnwagen und haben das Auto dann aus dem Kreisverkehr zum Supercharger geschoben, was überhaupt kein Problem war. Es waren ungefähr 50 Meter, die es noch leicht bergauf ging und danach ging es nur noch bergab zum Supercharger. Also wir haben tatsächlich nur 50 Meter gefehlt auf einer Strecke von 135 Kilometer, um an den Supercharger zu kommen. Hätte ich die 50 Meter noch geschafft, dann wäre er von allein runtergerollt. Ich hätte schön in diesen Supercharger, da gibt's ja extra für Anhänger noch eine Station. Wäre alles wunderbar funktioniert. Aber wir haben tatsächlich nur 50 Meter gefehlt. So, und dann kam der ADAC auch. Ich hatte ihm eigentlich gesagt, brauchst du eigentlich nicht mehr kommen, das kriegen wir jetzt allein. Aber der wollte natürlich auch Geld verdienen, ist ja klar. Und dann hat er noch meinen Wohnwagen gezogen. Das ist auch für mich völlig okay, weil als ADAC-Mitglied zahle ich das ja nicht. Und so, hab dann da von 0 auf 100% dann wieder geladen, hab dann noch mich bei der Polizei bedankt und da waren übrigens mittlerweile 3 Streifenwagen, also es war wirklich ein, weil der Verkehr da geregelt werden musste und was weiß ich, es waren 3 Streifenwagen vor Ort, alle mit Blaulicht und das war ein Riesentheater.
Großes
und,
Kino.
Also es war wirklich großes Kino, ich hatte echt Stress. Und dann, also ich hab noch mit dem ADAC diskutiert, kam plötzlich ein Journalist aus Horb, den ich gut kenne, weil er schon oft über mich berichtet hat, auch über die E-Mobilität, und sagte, Jerome, was machst du denn hier?
Ja, da müssten wir noch mal
ein paar Zeilen schreiben. Also in Ulm läuft ausgerechnet ein Journalist aus Horb. Aber er hat keinen Artikel geschrieben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. weil ich ihm auch nicht viel erzählt habe.
Ja, was du nicht mal ganz gut, Journalisten brauchen Futter.
Ja, und Jedenfalls habe ich dann das Auto geladen, habe dann, by the way, mitbekommen, okay, von den 60 Kilowattstunden lädt er noch 56, so als kleinen Anhaltspunkt, was meine Batterie noch kann. Also er lädt nicht mehr die 60 Kilowattstunden, aber immer noch 56 und das nach über 260.000 Kilometern. So vielleicht auch nochmal als eine Zahl, die ganz interessant ist. Ja, wir haben dann geladen, meine Frau hat dann gemeint, ja, lass uns doch hier in Ulm übernachten, aber ich habe dann gesagt, nee, ich will jetzt nach Hause, das sind jetzt noch...
Ein bisschen fahren wir jetzt noch.
Das Stück fahren wir jetzt noch und wir sind dann tatsächlich nachts um 2:30 angekommen und kann vielleicht noch was über den Verbrauch sagen.
Ja, das hätte ich dich gefragt, weil genau. Das ist für einen Wohnanhänger natürlich immer spannend für andere.
Ja, also wie gesagt, der Lamoiselle Liberty ist anders gebaut als andere Wohnwagen. Also wer sich interessiert für den Verbrauch, sollte das im Hinterkopf behalten, weil dieser Wohnanhänger verbraucht einfach weniger mit seinen 1,6 Tonnen als ein normaler. Ich habe tatsächlich 31,54 Kilowattstunden pro 100 Kilometer gebraucht. 31,54 Kilowattstunden. Es war eine Strecke von 2300 Kilometern. Ich habe insgesamt 725 Kilowattstunden verbraucht. Ich bin kaum ohne Wohnwagen gefahren. Also ein bisschen in Wien, aber unter 50 Kilometer. Also das spielt eigentlich keine große Rolle. Also der Verbrauch ist wirklich gut gewesen, obwohl ich teilweise doch recht flott gefahren bin für meine Verhältnisse mit dem Wohnwagen. Das war völlig okay.
Was hättest du jetzt bezahlt, wenn du keine Supercharging Flatrate hättest?
Dann hätte ich bezahlt, wenn wir mal von einem Kilowattstundenpreis von 45 Cent ausgehen.
Vom Supercharger, ja.
Ja, 326,25 Euro. Also ein bisschen mehr als 300 Euro habe ich durch die Flatrate gespart. Und vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote noch, die mir da auch noch passiert ist. Es war so die dritte kleine Panne, aber das war tatsächlich kein Problem. Ich habe mal am Supercharger in Sulzföring, also meinem Stamm-Supercharger, geladen und hatte es auf 100% geschaltet, weil ich habe ja einen 75 Kilowattstunden Akku eigentlich, der aber... Ne?
Bisschen so, kastriert ist, ja.
Genau, und softwaremäßig. Und die hatten, ohne dass ich es gemerkt habe, das gesenkt auf 80%, von 100 auf 80. Ich habe es aber nicht gemerkt.
Ja, passiert mir auch gerne mal.
Ja, passiert immer dann, wenn er gut aus... Ne? Und hat dann bei 80% auch aufgehört zu laden und habe dann ab dann gesagt, so, und jetzt gibt es eine Blockiergebühr. Ich habe es nach 8 Minuten gemerkt. Heißt, 3 Euro Blockiergebühr. Ne? Die ersten 5 hast du ja noch frei und dann 3 Euro. Also ich habe es dann gemerkt. Und,
wobei das mit den 5 frei, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte mal einfach den Laptop auf dem Schoß, als er einfach ausgemacht hat, habe den Laptop zur Seite gepackt, bin hinten zum Auto. Also es waren keine 3 Minuten. Und schon waren 3 Euro und so weg.
Okay, ja. Das ist mir Gott sei Dank bisher nicht passiert. Aber da musste ich tatsächlich eigentlich 3 Euro zahlen. Und ich hatte aber gerade meine Kreditkarte gewechselt und das heißt, die konnten diese 3 Euro tatsächlich nicht belasten. So, dann haben sie mir immer wieder mal irgendwas geschickt, weiß nicht, E-Mail oder was weiß ich, zahl mal deine 3 Euro.
Ja.
Und habe ich halt nicht, weil ich mir gedacht habe, leck mich und ich fange jetzt nicht da an wegen 3 Euro, das zahle ich dann, wenn ich das nächste Mal in eurer Werkstatt bin oder keine Ahnung, diskutiere da nochmal, was das soll. So, und dann habe ich in Wien tatsächlich geladen und dann sind wir vom Ladeplatz weggefahren, also vom Supercharger, und dann ploppte plötzlich eine SMS auf oder eine Benachrichtigung von meiner App. So, ab jetzt keine Flatrate mehr, weil du hast die 3 Euro nicht bezahlt. Für dich ist jetzt Supercharging gesperrt. Du kriegst überhaupt nichts mehr, auch nicht gegen Geld. Außer du zahlst die 3 Euro.
Jetzt sofort.
So.
Jetzt hier und
solange du die 3 Euro nicht zahlst, kriegst du keinen Strom mehr von uns. So.
Ja, schön.
Du glaubst gar nicht, wie schnell ich das eingepflegt habe.
Keine Kaffeekasse im nächsten Supercharger. Beim nächsten Supercharger.
Weil du willst ja jetzt nicht irgendwo in der Pampa irgendwo stehen und keinen Strom bekommen. Ne? Du weißt ja auch nicht, wie schnell geht es dann, dass es wieder freigeschaltet wird. Also machst du es möglichst schnell. Ja. Bin da sofort angehalten. Ich war da gerade unterwegs und bin sofort angehalten und habe das dann eingegeben. Es wurde auch sofort wieder entsperrt. Also ich habe nie ein Problem dann bekommen. Aber ich habe mir dann überlegt, hätte ich dann jetzt noch keine Kreditkarte dabei gehabt, da irgendwo in Ungarn. Oder in Wien, wie hätte ich das dann gemacht, ja? Also dann hätte ich ein ernsthaftes Problem kriegen können. Also das ist
Und das fällt uns ein, weil wir ja gewohnt sind, gratis am Supercharger zu laden.
Der Punkt ist, ich habe ja dann am nächsten Tag wieder für, was weiß ich, 30 Euro geladen auf Kosten von Tesla. Also die 3 Euro spielen eigentlich überhaupt gar keine Rolle, aber so ist es halt. Es ist halt alles automatisiert und was weiß ich. Die hätten wir wahrscheinlich auch gesperrt für 1 Cent.
Wahrscheinlich,
weil es einfach automatisiert ist. So.
Genau.
So, und dann sind wir eben mit funktionierender Toilette, mit funktionierendem Wasser sind wir dann angekommen in Horb nachts um 2 oder 3:30, haben noch das Wichtigste aus dem Wohnwagen rausgeholt, sind dann ins Bett. Ich konnte aber tatsächlich die ganze Nacht nicht schlafen. Also irgendwie.
Weil ich du so hast die Polizei noch im Kreisel.
Ja, ich habe nicht schlafen können. Also irgendwann gegen 7 bin ich mal 1,5 Stunden eingepennt. Dann stand der Sohnemann wieder auf der Matte. Und die Nacht drauf habe ich dann richtig gut geschlafen, weil ich habe mich dann gezwungen, nicht einen Mittagsschlaf zu halten, weil sonst kriege ich wieder ich völlig aus dem Rhythmus. Ja, und dann war die Reise an sich ganz schön. Wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter, haben das sehr genossen, aber es war diesmal ein bisschen komplizierter als sonst.
Da habe ich noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, mein Auto hat mir durch ein Software-Update mal erzählt, also ich habe ja keine Anhängerkupplung dran, nichts verbaut, was mit dem zu tun haben könnte, aber ich habe ein Update bekommen, dass ich ja die Funktion habe, dass er mir, wenn ich denn eine Anhängerkupplung benutze, dann die Supercharger dementsprechend auswählt, das heißt, die auswählt, die ja eine Drive-Thru-Situation haben. Und ja nicht die sind, wo du einfach nur im Auto quasi, also den Wohnwagen abkoppelst und dann quasi nochmal nur mit dem Auto rückwärts ranfährst. Hast du das auch gehabt?
Also das Update hatte ich bestimmt, aber ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, weil ich gucke mir die Supercharger immer auf Google Earth beziehungsweise auf der Karte direkt an und schaue dann immer, okay, wie ist die Anfahrt, kann ich da irgendwo abstellen und so weiter und so weiter. Muss ich da abkoppeln, ja oder nein, voraussichtlich? So mache ich das also in der Planung. Und es gibt tatsächlich, man kennt ja auch viele Supercharger. Also in Ulm kenne ich zum Beispiel, in Böblingen kenne ich gut, die ganzen Supercharger Richtung München kenne ich alle. Danach zwischen München und Wien kenne ich auch den einen oder anderen Supercharger, weil ich da schon entlang gefahren bin. Und ansonsten guckt man halt tatsächlich in die Karte und informiert sich da. Mittlerweile kann man ja auch manchmal zwischen 2 oder 3 verschiedenen Superchargern auf dem Weg wählen und dann wählt man sich den, wo man denkt, da ist es am praktischsten. Wobei ich sagen muss, also auf der Hinfahrt mussten wir fast gar nicht abhängen. Also wir mussten sehr wenig abhängen. Also wenn man mit dem Wohnanhänger an den Supercharger kommt und dann hat man oftmals die Möglichkeit, ganz links oder ganz rechts, ganz links ranzufahren und dann blockiert man 2 Säulen. Und der Wohnwagen steht dann außerhalb der Supercharger, aber angekoppelt. Ich muss dann nicht abkoppeln. Ja. Wenn da genug Platz ist, dann funktioniert das. Was auch eine Möglichkeit manchmal ist, ist, sozusagen an den Rücken der Supercharger zu fahren. Also die Supercharger stehen da, man fährt von der rechts zum Beispiel ran, von links ran zu fahren. Also da, wo es eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Und da sich hinter die Supercharger zu stellen, einzunehmen, dann blockiert man tatsächlich nur ein und muss nicht abkoppeln. Mhm. Wenn das alles nicht geht, weil zu viele Leute, weil man nicht von hinten rankommt, dann koppelt man ab. Was ich aber ehrlich gesagt, also abkoppeln brauche ich mittlerweile, weil ich einfach Routine darin habe, wenn du das so oft gemacht hast, in 30 Sekunden ist das Ding abgekoppelt. So. Und ankoppeln dauert von mir aus doppelt so lange, weil du nicht immer gleich sofort triffst oder so. Ja. Gehe ich mal von 1 Minute aus. 1,5. Vielleicht mal 2 Minuten, ja, wenn es blöd läuft. Länger nicht. Und ich verstehe nicht, warum die Leute immer so ein Theater drumherum machen und sagen, da muss man immer abkoppeln. Du ziehst einen Stecker, du machst das Notkabel ab, du drehst ein bisschen. Fertig. Also es ist wirklich nicht.
Ja, das ist wie die Sichtweise wie bei uns. Ne? Wir haben ja die Supercharging-Flatter und sagen, ach, warum sollen wir jetzt noch eine App runterladen und warum sollen wir uns mit diesem Ladevorgang beschäftigen? Dauert doch auch nur 1 Minute, wenn ich irgendwas runterlade oder scanne oder wie auch immer. Bei uns dauert das dann 7 Sekunden, bis der Stecker drin ist und das Auto Funktion aufgenommen hat. Ja. So, das ist schon nochmal eine andere Denkweise. Ja, Leute, die sagen, will ich eigentlich nicht abkoppeln, die einfach, aber dann denke ich immer so, warum fährst du den Wohnwagen? Ja, so. Also ich meine, das musst du auf dem Campingplatz vielleicht auch mal, musst du ihn schieben, keine Ahnung, irgendwie. Also das sollte man gewohnt sein, wenn man so ein Gespann fährt. Meine Meinung. Aber es gibt natürlich auch Leute, die haben nicht die Kraft. Also ich würde jetzt zum Beispiel, ich fahre ja keinen Wohnwagen irgendwo hin, aber für mich wäre es wahrscheinlich schon spannender und würde auch einen Tag vorher irgendwie schlecht schlafen, wenn ich denken würde, kannst du jetzt, also ich würde mir die Supercharger mit dem Software-Update quasi nochmal genauer angucken und würde sagen, okay, ich suche mir schon wirklich die aus, die tatsächlich mit Wohnwagen dran benutzbar sind. Also das wäre vielleicht auch mein Favorit.
Die reichen aber nicht. Also du wirst an Supercharger ranfahren müssen, die nicht geeignet sind eigentlich für Wohnanhänger oder Anhänger allgemein. Aber das ist kein Problem, weil normalerweise drumherum sind Parkplätze. Du parkst den Wohnanhänger da drauf, koppelst ab. Du brauchst dafür auch nicht besonders viel Kraft. Also wenn nichts schief läuft, brauchst du überhaupt keine Kraft für. Du hast ja auch eine Rückfahrkamera. Du heißt, du kannst sehr genau zielen, wie du an den Rand fährst. Da musst du im Grunde nur runterkurbeln. Das schafft man auch als Frau ohne Probleme. Solltest du doch das Ding mehr bewegen müssen, gibt's immer Leute drumherum, die gerne helfen. Kann man fragen. hey, könnt ihr mir kurz mal helfen?
Das ist meine Art.
Ja, ja. Und
kannst du
mal die kommen auch, ohne dass du fragst. Ja,
ja, also, stimmt.
Wenn sie sehen, oh, der hat Probleme, dann bieten sie ihre Hilfe an. Das ist immer so, auch auf Campingplätzen ist das so. Ich habe ja auch keinen Mover an meinem Dings, also diese Motoren, die den Wohnwagen bewegen, wenn man die einparkt, habe ich nicht. Und das ist meistens auch okay. Aber an manchen Campingplätzen, die irgendwie schräg sind, da ist es dann schwierig, als Mann alleine mit einer kleinen Frau das hinzubekommen. Da kommt aber immer sofort jemand und hilft.
Ja.
Also auch den Mover muss man nicht unbedingt haben. Ist bequem, klar, aber kostet halt auch nochmal 2.000 extra. Ja. Da habe ich mir das gespart. Es geht. Also man findet immer jemanden, der hilft. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die Leute helfen gerne. Und wie gesagt, also man kriegt eine Routine darin, abzukoppeln und anzukoppeln, gerade auf solchen längeren Reisen, wenn man das öfter machen muss. Weil, wie gesagt, also am ersten Tag bis Ulm habe ich, Augsburg, habe ich überhaupt nicht abkoppeln müssen. Doch einmal. Aber das musste ich sowieso, weil ich nochmal ausmessen wollte, wie das mit der Gewichtsverteilung ist, ob das alles passt. Ne? Das konnte ich zu Hause nicht mehr machen, weil da alles schräg und krumm ist und so. Da habe ich gedacht, das mache ich in Böblingen und da haben wir den einfach so einmal abgekoppelt. Das war's. Und auch am nächsten Tag haben wir wenig abgekoppelt. Und ja, es ist eine zusätzliche Aufgabe, aber nein, man stirbt daran nicht.
Es das ist könnte machbar. Doch fast schon ein Schlusswort sein.
Genau. Gut, ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich aus dieser einen Folge gleich zwei mache, weil wir sind jetzt bei 51 Minuten. das muss ich mal noch überlegen. An der Stelle werden Sie Hörer wissen, ob ich es so oder so gemacht habe. Aber wir werden diese Folge ein bisschen später ausstrahlen. In der Zeit, wo ich im Urlaub bin oder alle im Urlaub sind und wir dann einfach nicht produzieren können, senden wir dann diese ein oder zwei Folgen. Du bist noch nie mit dem Anhänger durch die Gegend gefahren, gell?
Doch, aber nicht elektrisch.
Okay.
Sondern mein Vater hatte tatsächlich, also wir haben ja eine Dachdeckerei. Also ich jetzt nicht, ich bin ja Beraterin für Elektromobilität, ich habe Höhenangst, deshalb bin ich da raus. Aber tatsächlich hat mein Vater mir alles beigebracht, auch vor der Fahrschule schon, einparken und so. Und dementsprechend hat er mir natürlich auch hinter den Passat mit der Anhängerkupplung mal einen riesengroßen gelben Anhänger gemacht, der ungefähr so lang ist, wie so ein alter Passat eben ist. Ja, und dann durfte ich den auf dem Grundstück erstmal hin und her schieben, damit er genau wusste, alles klar, sie hat ein Gefühl für. Und dann musste ich halt den einen oder anderen Einsatz auch mal mitfahren. Ich habe das aber ein, zwei Jahre gemacht. Und das, was man ja nicht täglich macht, verlernt man ja auch wieder. Und deshalb würde ich mir wahrscheinlich auch, also ich habe schon überlegt, ob ich mal tatsächlich an meinen Model S auch eine Anhängerkupplung dran baue, aber auch das Solarmodul, was ich mir gestern gekauft habe, habe ich saugend ins Auto bekommen. Und weiß ich nicht, wahrscheinlich würde ich mir eher einen Transporter mieten, als dann nochmal einen Anhänger hinterzupacken.
Was man tatsächlich lernen muss, ist mit einem Anhänger rückwärts fahren.
Ja.
Das ist echt schwierig. Also wenn man es nicht gewöhnt ist. Also
ich mein
jetzt am Ende dieser Reise habe ich es wieder gut im Griff gehabt. Aber wenn man gerade wieder ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht gefahren ist mit dem Anhänger, also über den Winter, wenn man dann rückwärts fahren muss mit einem Wohnanhänger, das ist nicht einfach. Und da ist immer gut, wenn man zu zweit ist, dass jemand hinten noch ein Auge hat, dass man irgendwo dagegen fährt, weil das ist sehr, also der Wohnanhänger ist 6,70 Meter lang. Das Model S ist, glaube ich, knapp 5 Meter lang. Also es sind über 11 Meter Länge des Ganzen. Und du siehst halt hinten nichts. Also bei Wohnmobilen ist da oft eine Kamera hinten oder eigentlich glaube ich immer. Bei Wohnwagen gibt es da halt keine Kamera. Du siehst einfach nichts. Und wenn du nach links willst, musst du aber nach rechts lenken und so weiter. Also es ist echt nicht leicht, rückwärts zu fahren anständig. Und da empfehle ich inzwischen tatsächlich, würde ich jedem empfehlen, ich habe es nicht gemacht, aber ich würde es trotzdem empfehlen. Es gibt so Kurse, wo man bei der Fahrschule oder beim ADAC, ich weiß es nicht, das lernt, rückwärts zu fahren und einzuparken mit so einem Wohnanhänger. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll. Was man aber mindestens haben sollte, ist eine zweite Person, die hinten aufpasst. Wir hatten sogar Funkgeräte anfangs im Einsatz, wo meine Frau dann über Funk mir dann sagen konnte, pass auf, stopp jetzt mal, fahr wieder vor und so weiter. Das halte ich für Dings. Was übrigens auch sinnvoll ist oder was man auch wissen sollte. Ich weiß es, weil ich es einfach erlebt habe. Mir ist mal ein Reh vors Auto gerannt, als ich einen Wohnanhänger hinten dran hatte und ich war mit 80 unterwegs auf der Landstraße. Ein Wohnanhänger kann Vollbremsung. Also ich war wirklich erstaunt, wie heftig ein Wohnanhänger dann auch bremst und ohne dabei ins Schleudern zu kommen, ohne alles. Also man sollte dann tatsächlich, wenn einem irgendwas vors das Auto läuft. Man sollte dann nicht Angst haben, auf die Bremse zu drücken, sondern voll drauf treten. Der Wohnanhänger kann das ab. Man sollte ihn aber dann auch so packen, dass nicht alles durch die Gegend fliegt. Sonst hat man das nächste Problem. Hatte ich Gott sei Dank. Aber ja, ansonsten, ja, schade, dass dieser Wohnanhänger nicht mehr gebaut wird, weil das ist wirklich ein Schmuckstück. Ich werde auch ständig darauf angesprochen. Also schon beim Einchecken sagen die Leute, die da am Campingplatz arbeiten, wow, was ist das denn für ein toller Wohnanhänger? Wo gibt's den? Und was weiß ich. Die Freude ist dann geringer, wenn ich sage, was der kostet. Aber es ist tatsächlich ein schönes Teil. Und ich finde, der einzige Wohnanhänger, der auch zu einem Tesla passt. Weil der Tesla ist ja auch ein bisschen edel, dieser Wohnanhänger auch. Und sehr haltbar. Deswegen werde ich ihn auch nicht verkaufen. Außer jemand bietet mir hier 60.000 Euro. Dann denke ich nochmal drüber nach.
Aber nur nachdenken
erstmal, ja. Nee, aber war eine coole Sache. Und ja, wer sich überlegt, mit dem Wohnanhänger durch die Gegend zu fahren, der sollte das weiter überlegen. Es gibt eine Anhängerkupplung fürs Model S, gibt auch eine Anhängerkupplung von Tesla fürs Model Y, fürs Model X sowieso, auch Model 3. Problem beim Model 3, nur 1000 Kilo Zug. Ja. Und beim Model Y sind es, glaube ich, 1600 Kilo. Da passt meiner gerade dran, meiner hat 1600, aber Problem da, wir wollten eigentlich, ursprünglich war es geplant, dass wir unsere Reisen alle mit dem Model Y machen, weil der Akku größer ist. Problem ist aber, dass der Wohnwagen nicht innen mit Strom versorgt wird vom Model Y. Das funktioniert dann nicht. Mhm. Man kann das wohl umrüsten lassen, da haben mir aber alle gesagt, mach's lieber nicht. Deswegen habe ich da die Finger davon gelassen. Beim Model S ist es so, bei der Anhängerkupplung, da habe ich Strom im Wohnwagen. Das heißt, jetzt werden sich Leute fragen, hey, wozu? Am Campingplatz hast du ja Strom, ne? Ist ja auch so. Aber wenn du halt übernachten willst außerhalb von Campingplätzen, also keine Steckdose hast, dann ist natürlich super, dass du im Wohnwagen erstens mal Kühlschrank hast. Übrigens auch während der Fahrt Kühlschrank hast, dass der weiterläuft. Das funktioniert beim Umweltliebsten dann nämlich nicht. Das heißt, du hast zwar einen Kühlschrank, aber du kannst ihn im Grunde nicht benutzen, weil zumindest wenn du jeden Tag irgendwie weiterreist oder jeden zweiten, weil du da keine Kühlung hast. Und
das hast nur ein Isolierfach.
Ja, genau. Und das ist halt blöd. Und wenn du Hackfleisch drin hast, ist es halt einfach nicht gut.
Das solltest du schnell braten und essen.
Ja, bei Model Y gibt es einfach für innen auch im Stand keine Stromversorgung für den Wohnwagen. Und das ist echt ein Problem, weil du hast dann auch keinen Strom. Das heißt, du hast keine Heizung, du hast keinen Kühlschrank, du hast kein Licht, du hast keine Wasserpumpe, du hast einfach gar nichts.
Ja.
Nur eine Hülle. Und das ist natürlich doof. Und das hatte ich ja letztes Jahr gemerkt, als ich in Britannien fahre. Wir hatten den schon angekuppelt und merken dann plötzlich, scheiße, da ist überhaupt kein Strom drin. Dann habe ich mich natürlich gleich kundig gemacht, ob das ein Defekt ist oder ob das so gewollt ist. Ist so gewollt. Ja, blöd gelaufen. Da haben wir noch schnell umdisponiert und das Model S dran gesetzt.
Ja, ja. Kluge Entscheidung.
Genau. Gut, jetzt machen wir aber wirklich einen Deckel drauf, oder?
Ja.
Da jetzt haben wir eine Stunde voll, da können wir zwei Folgen draus machen und dann haben wir zwei Wochen mit meinen Erlebnissen.
Ja.
Julia, ich danke dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
Gerne.
Danke fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.